Sehr geehrter Herr Vorsitzender, es ist soeben noch eine Studie hereingereicht worden, die ich gerne zur Unterfütterung meiner Argumente nutzen würde.
Am Zuhörerinstitut in Görlitz wurde eine Studie über die Unterschiede von Wissenschafts- und Schwurbelpodcasts durchgeführt.
Stellen Sie sich einmal vor, Herr Vorsitzender, 5.30 Uhr morgens in der Bahn zur Arbeit. Sie hören einen wissenschaftlich fundierten und gut recherchierten Podcast mit gutem Unterhaltungswert. Das Thema interessiert und motiviert Sie und Sie starten den Tag mit dem Gedanken, lasst mich forschen und arbeiten.
Gleichzeitig an einem anderen Ort, ein armer Mensch hört einen von Querdenkern vollkommen vermurksten Schwurbel-Podcast, der selbst im Vergleich mit Texten aus Glückskeksen schlecht recherchiert wird. Auch er denkt sich nur eins, lasst mich in Ruhe, ich will pennen, pennen, pennen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie, Folge Nummer 30, auf meinen Ohren aus dem wahrscheinlich auch verschneiten Aachen zugeschaltet, mein Freund und Kollege Benedikt Stanitzek. Hallöchen!
Hallo! Verschneit ist es hier tatsächlich nicht, verregnet, so nach guter alter Aachener
Manier. Ja, okay, stimmt. Wie komme ich darauf, dass da was anderes aus dem Himmel kommt, außer Regen bei euch?
Und mit mir in der Remote-Karnevals-Prunksitzung der Wissenschaften, Sebastian Deutsch aus Essen. Heu. Anscheinend verschneit.
Ja, also nach der gestrigen Wetterwarnung hatte ich ja schon echt Bedenken. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, war ich eigentlich schon fast ein bisschen enttäuscht im Vergleich zu der Warnung. Aber jetzt ist es im Prinzip so seit, keine Ahnung, 10 Uhr permanent so ein bisschen am Schneien. Und so langsam wird es dann doch relativ viel. Und vor allem ist es kalt.
Ja, ich hatte tatsächlich heute auch schon relativ viele Fotos von Freunden aus der ganzen Republik mit relativ viel Schnee. Auch so nach dem Motto, ich musste mein Auto freiräumen, sonst wäre das Cabrio-Verdeck zusammengeklappt, das kann nur 30 Kilo.
So. Ich habe auch schon gehört, also hier ist es schon, sage ich mal, schon gut was runtergekommen, aber jetzt noch nicht so, glaube ich, dass es nachhaltig den Straßenverkehr wirklich tangieren wird. Aber ich habe schon gehört, in Münster, das ist jetzt ja nur, keine Ahnung, wie viel, 70 Kilometer oder so nördlich von hier, keine da Ahnung. Ist wohl vollkommen Land unter. Also ich bin hier so gerade im Übergangsbereich, sage ich mal. Aber bei meinen Eltern weiß ich, da liegt nämlich gar nichts.
Bei uns soll es tatsächlich jetzt auch noch unter der Woche. Also wir haben jetzt unter der Woche Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeweils so minus 15 Grad sind angesagt.
Ja, oder sowas. Bei mir auch.
Also komplette das, Woche. Karl. Ja, okay. Also dann ist das hier offensichtlich dann noch die gleiche Bubble. Naja, dann ist ja gut, dass kein Straßenkarneval ist. Da würde man sich echt einen Arsch abfrieren.
Dann wäre doch vollkommen klassisch. So Schneeregen um die 0 Grad ist doch eigentlich so das typische Weiberfastnachtwetter.
Ja gut, ne, du hast ja dann andere Optionen, dich warm zu halten.
Ja, genau.
Sagen wir mal so.
Was mir aufgefallen ist, Frostschutzmittel trinken.
Beim Intro, ich weiß nicht, wir mussten lachen, weil das kennen wir schon früher. Das ist eine Nummer von Bernd Stelter.
Ist es von Bernd Stelter?
Keine Ahnung, ich glaube ja.
Ich weiß nicht, von wem es ist, aber es ist auf jeden Fall schon von Anno Pief.
Ne, Büttenrede. Ich weiß, wir haben in der Schulzeit haben wir uns schon darüber kaputt gelernt. Aber eine deiner Umtexte du bist mit da, ein armer Mensch. Wir meinten geistig armer Mensch. Das hast du vorgesagt und ich dachte sogar so, oh. Naja, nicht, dass ich mich jemals um politische Korrektheit bemühen würde. Also, wenn sie angebracht ist, dann natürlich schon. Aber, ne?
Ne.
Ne?
Ne? Ja, dann erzähl mal, was ist in der Zwischenzeit bei dir oder in deinem Kosmos so passiert?
Das ist eine perfekte Überleitung, weil das Einzige, was ich so jetzt hatte, was in den letzten 2 Wochen so in meinem Kosmos passiert ist, hat tatsächlich was mit Weltraum zu tun. SpaceX hat die SN9 gestartet, also den Spaceship mit der fortlaufenden Nummer 9, ein neuer Test quasi, Start vom Boden, Bellyflop-Manöver und dann wieder senkrechte Landung.
Die senkrechte Landung hat nicht ganz so funktioniert, ne?
Ja, am Dienstag war das, letzten Dienstag, also wenn man das hier hören kann, eine Woche vorher quasi, genau, auf die Woche, auf den Tag. 2. your birthday.
Ja. Ich habe mir das zum Geburtstag gewünscht, dass die abstürzt.
Ja, oh Gott. Ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat. Das war ja auch schon mal vorher, als SN8 quasi den Flop gemacht hat. Die sollte starten, 10 Kilometer in die Höhe, dann halt beim Descent, also wenn das wieder runtergeht, sich quasi statt vertikal, horizontal, quasi so wie so ein Bauchplatscher auf die Seite zu legen, um halt die Geschwindigkeit runterzubringen, weil dann logischerweise das Starship eine deutlich größere Oberfläche hat und somit dann durch den Luftwiderstand schneller verzögert. Und dann hat es so lustige kleine Steuerflächen, mit denen halt immer waagerecht schön liegen bleibt. Und wenn dann halt der Boden näher kommt, soll das Ding sich wieder aufrichten in die Vertikale. Und 2 der 6 Triebwerke an dem Ding sollen dann wieder gezündet werden und damit soll das Ding dann halt kontrolliert wieder senkrecht landen. Beim ersten Mal bei SN8, wo man es ausprobiert hat, war es auch nie geplant, dass das richtig funktioniert. Meinte Elon Musk auch schon, das war nicht einkalkuliert, dass das überhaupt funktioniert. Jetzt war es das tatsächlich. Allerdings ist nur, er hat nur 1 der 2 Triebwerke gezündet. Und das hat natürlich nicht ausgereicht, um genug Gegenschub zu erzeugen, um es abzubremsen. Und dann ist es halt recht heftig aufgesetzt. Ja, aber gut, das gehört halt dazu. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal hier gesagt, wie schwierig das ist im Sinne von Falcon 9, wenn die Booster senkrecht wieder landen, wie schwer das ist halt gegen den dynamischen Druck der Luft, die quasi gegen die Zündrichtung der Triebwerke drückt, überhaupt zu zünden. Und genau das scheint hier auch das Problem zu sein. Wobei die Dinger ja schon noch eigentlich zünden, wenn das in der Waagerechte ist, was es ein bisschen einfacher macht. Aber da hast du natürlich auch einen recht heftigen Luftzug, der das offensichtlich, der da zu Problemen geführt hat. Das wird jetzt auch noch wahrscheinlich genauer ausgewertet, um dann halt fürs nächste Mal dann noch besser zu sein. Apropos das nächste Mal, SN10, also der nachfolgende Testkandidat, stand genau daneben. Da war man offensichtlich so sicher, dass das alles glatt geht, dass man gesagt hat, wir stellen da gleich die 2. daneben, weil what could possibly go wrong? Nee. Es scheint auch so zu sein, dass SN10 keine Schäden davon getragen hat, von dem explodierenden Schwesterschiff daneben.
Ob das den Tatsachen entspricht, sehen wir dann beim nächsten Mal.
Ja, man muss dann ja auch immer ein bisschen auf was so Presse ist, was so nach außen kommt und was nicht. Man hat es ja, ich nehme mal auch an, dass das nicht nur technische Gründe oder eben produktionskostentechnische Gründe hat, da gleich 2 hinzustellen, sondern dass das wahrscheinlich auch so ein bisschen Show-off war, nach dem Motto, wir sind so confident, dass die Dinger funktionieren und stabil sind, dass wir gleich den 2. daneben stellen. Und dann wäre es jetzt ja blöd, dann zu sagen, ach übrigens, das andere Ding ist auch kaputt. Da würde wahrscheinlich der Markt, wie man so schön sagt, an den Aktienmärkten auch nicht so gut drauf reagieren.
Tja.
Ja. Und dann noch, meine Mutter ist gegen Covid-19 geimpft. Nee, Moment. Sagt man gegen Covid-19 oder gegen Corona?
Eigentlich muss man sagen, gegen Corona. Gegen SARS-CoV-2.
Ja. Gegen SARS-CoV-2 ist sie geimpft worden. Stimmt, gegen das Virus, weil gegen die Krankheit ist ja nur eine Folgeerscheinung quasi der Virusinfektion. Dagegen ist sie auf jeden Fall jetzt das erste Mal geimpft worden. Hatte jetzt auch einige Tage ein paar Impfreaktionen gezeigt.
Was hatte sie?
Ein bisschen Kopfschmerzen und Müdigkeit allgemein.
Ah, okay. Womit wurde sie geimpft?
Weißt du das? Dem BioNTech-Kram.
Ah, okay.
Gut, ich weiß, anscheinend hat sich war das auch ein bisschen selbstverstärkender Faktor, weil die halt in der ganzen Abteilung geimpft worden ist und da dann irgendwie gefühlt jeder noch stärkere Impfreaktionen gezeigt als der andere.
Bei mir war es aber besser Vorsicht als bei dir.
Ja, ich habe das vorsichtig formuliert, aber man kann ja dann nie auch absehen, wie viel davon, meine Mutter würde sagen, psychosomatisch ist.
Ja, das stimmt. Ja, wo du schon davon sprichst,
man könnte von einer Überleitung sprechen.
Genau, man könnte von einer Überleitung sprechen. Ich wurde auch geimpft, jetzt letzte Woche. Allerdings nicht mit BioNTech, sondern mit dem Moderna-Impfstoff.
Naja.
Aber, also ich meine, ist ja auch mRNA, also vom Prinzip her eigentlich identisch. Und ich muss sagen, also am Tag danach hat mir die Schulter da, wo es reingespritzt wurde, war schon ein guter Muskelkater oder sag ich mal Muskelkater-ähnliches Gefühl. Aber das war dann nach einem Tag auch wieder weg und ich hatte auch schon nach übertriebenem Sport, sage ich mal, schon stärkeren Muskelkater. Aber also ich habe es jetzt, sage ich mal, zumindest mehr gespürt als jetzt nur eine Grippeimpfung oder sowas. Also von der merke ich eigentlich nie irgendwas. Aber ich finde, wenn das der Preis für die Immunität gegen das Virus ist, dann nehme ich das gerne, sehr gerne in Kauf.
Da waren meine Mutter und ich uns auch sehr einig, dass das das geringere, deutlich geringere Übel ist.
Ja. Und gleich in dem Zusammenhang muss ich mich eigentlich schon wieder ein bisschen aufregen über das Ganze mit dem Impfen. Ich meine, man kriegt ja immer mehr mit, wo irgendwie irgendwas schief läuft, wo Leute meckern, dass irgendwer bevorzugt wurde und sonstiges und so. Und ich muss einfach sagen, diese gesamte Organisation.
Gut, Moment, was für eine Organisation?
Ja, das trifft den Nagel auf den Kopf.
Wenn wir dann wieder zu unseren Verschwörungs-Heinis übergehen, dann muss man ja ganz, die vermuten ja immer Argwohn dahinter, aber ich bin immer der Ansicht bei sowas, man sollte da immer für die einfachste Möglichkeit geben, nämlich einfach Inkompetenz.
Ja, ja.
So fühlt es sich für mich an.
Ja, das ist halt auch so, weil zum Beispiel, also ich wurde ja sozusagen vollkommen legal und geplant geimpft. Weil eben gesagt wurde, ich bin halt in der Klinik und habe täglich zu vielen Leuten Kontakt, die potenziell Corona infiziert sind, beziehungsweise wenn ich halt infiziert werde, würde ich potenziell viele Leute anstecken können, weshalb ich dann eben geimpft wurde. Nachdem, muss man dazu sagen, halt die ganzen wirklichen Schlüsselstellen von der Klinik schon geimpft wurden, also Notaufnahme und Intensivstation und so. Also die wurden vorher abgefrühstückt, bevor wir überhaupt das Impfangebot bekommen haben. Aber zum Beispiel mein Vater, der ja auch in der Augenheilkunde ist und der mit Sicherheit mehr als doppelt so viele Patienten pro Tag sieht wie ich, der ist, weil er niedergelassener Arzt ist, kriegt er noch kein Impfangebot. Und das ist halt wieder sowas, wo ich mir denke, so Logik?
Ja, aber gut, das fällt für mich in die gleiche Schublade wie nach dem Motto, bis 35 ist Corona so schlimm, dass man nicht vor die Haustür kann, aber dann auf dem Arbeitsweg sich in Züge und Busse quetschen, das ist sicher. Ich hätte da noch so einige Punkte, wo ich mir denke, so, da messen wir hier vielleicht mit zweierlei Maß.
Niemals.
Wirtschaft gegen Gesundheit. Ja, aber ich glaube, das ist so eine Never-Ending-Story. Das ist so ein Rabbit-Hole, in das man reinfallen könnte. Und das ist wahrscheinlich auch mehr Politik, als dass man es auf logische, wissenschaftliche Fakten zurückbrechen könnte, sollte. Ja. Von daher,
aber auch,
not our business.
Habe ich jetzt irgendwo gelesen gehabt, was diese Impfzentren kosten, ne?
Ich will es gar nicht wissen. Bei uns wird es im Tivoli gemacht. Also, da kann sowieso keiner. Also in der Eisabsteige, da wo man Eishockey spielen könnte.
Ah, okay, ja. Nee, aber auch zum Beispiel in Köln gibt es ja in Anführungszeichen nur ein Impfzentrum. Dafür halt sehr groß da in den Messegelände in Deutz. Mhm. Und
das ist auch guter Zwischen-News, weil Messen können ja eh nicht stattfinden momentan.
Ja, man könnte meinen, so ja, steht ja eh leer, deswegen kriegt man das vielleicht vergünstigt oder so angeboten. Aber wie viel dieses Impfzentrum im Monat kostet, wenn es betrieben wird? Jetzt aktuell halt logischerweise etwas weniger, weil die Personalkosten zumindest mal
wegfallen. Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste ja noch nicht mal, was ein Krankenhaus kostet, wenn du das laufen lässt, so als Betriebskosten.
Schätz einfach mal ins Blaue rein.
Ah, ich habe keine Ahnung, weiß nicht, wie groß das ist.
Okay, ich gebe dir einen Anhaltspunkt. Zwischen 100.000 und 10 Millionen.
Ah, ja, toll. In der Größe, dass das jetzt 10.000 Euro nicht kostet, das war mir schon klar, dass das Richtung...
Ich habe nicht gesagt, dass dir meine Range viel helfen wird.
Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht.
Etwas über 3 Millionen Euro
im Monat. Das ist eine sehr große Zahl. Aber ich habe halt keinen Vergleich. Was kostet ein Krankenhaus im Monat?
Das kannst du ja gar nicht vergleichen, weil ich meine, diese Impfzentren, die haben ja jetzt salopp gesagt, nichts an Ausstattung.
Das sind
ein paar Aufstellwände, ein paar Stühle, Desinfektionsmittel, vielleicht dann noch irgendwie einen Kühler, um das Zeug dazwischen zu lagern oder so. Und sonst eigentlich nur Personal und Miete.
Oh, okay, okay. Und wenn du das so sagst, ist es natürlich schon. Aber ich hätte jetzt gesagt, weißt du, wenn jetzt ein Krankenhaus mit 5 Millionen im Monat auskommt, dann wäre das natürlich schon eine exorbitante Zahl. 3 Millionen für halt ein paar Pappaufsteller.
Ja, also du kannst es, glaube ich, nicht so gegenrechnen, weil du so große Flächen mit dieser eingeschränkten Nutzung im Krankenhaus ja eigentlich gar nicht hast.
Sagen wir so, das ist alles sehr teuer.
Das ist alles sehr, sehr teuer.
Aber weißt du, das ist auch das Gleiche wie das, also alles an dieser Pandemie kostet Geld. Es ist aber auch keine Möglichkeit, also keine Alternative, das Geld nicht auszugeben, weil uns jeder Tag, wenn unsere Wirtschaft halt brach liegt, die ja noch exorbitant viel mehr Geld kostet. Weißt du, das ist kein Geld, was du halt von einem Konto abbuchen kannst. Ja. Trotzdem ist es ein wirtschaftlicher Schaden. Und das ist halt, also...
Ja. Wobei, also mit dem jetzigen Ausblick, dass ja im Prinzip ab jetzt kommender oder übernächster Woche alle unter 60 oder so eigentlich AstraZeneca kriegen sollen, unter der Prämisse, wenn man das früher gewusst hätte, hätte man es geplant. Hätte man auch direkt eigentlich sagen können, okay, die Hausärzte impfen halt ganz normal.
Ich wüsste echt gerne, wie AstraZeneca auf die Idee gekommen ist, einen Impfstoff zu entwickeln und dann eine Studiengruppe zu erstellen, ohne Leute, die älter sind als 65.
Ich muss sagen, mich hat sowieso schwer gewundert, dass diese vollkommen verbaselte Zulassungsstudie überhaupt noch zu einer Zulassung geführt hat. Also, gut, ich meine, klar, der Bedarf ist sehr hoch für sowas eigentlich, aber ich glaube, wenn ich da irgendwie Prüfer gewesen wäre, ich hätte gesagt so, Jungs, macht das alles nochmal neu.
Kannst du das kurz nochmal umfassen für alle, die es nicht so genau mitbekommen haben?
Oh, ich möchte jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber also es war halt so, dass die einmal, wie du schon richtig gesagt hattest, eigentlich kaum Patienten hatten in ihrer Zulassungsstudie, die über 65 waren.
Oder naja, das ist ja quasi der Grund, warum er nicht, weil überall in den Medien steht, der ist gefährlich für Leute über 65. Das stimmt so nicht.
Nee, man hat es einfach nicht ausprobiert. Nicht so gut. Genau, man hat es nicht ausprobiert und man von den wenigen, wo man es ausprobiert hat, hat er nicht gut gewirkt. Das ist das Einzige, was man weiß.
Gut, aber das ist ja dann, wenn es zu wenig sind, wenn es statistisch nicht signifikant ist, dann hast du halt keine Aussage.
Aber trotzdem wurde er ja eigentlich für alle Altersklassen zugelassen, offiziell. Muss man ja auch wieder dazu sagen. Er wird halt jetzt trotzdem nur nicht dafür genutzt. Das ist halt auch wieder Ballerballer.
Aber dann hast du ja jetzt erklärt, warum du sagst, das ganze Zulassungsverfahren ist ad absurdum.
Ja, und dann in der Zulassungsstudie selber mussten die ja nochmal nacharbeiten, weil da hatten sie dann irgendwie bei der Auswertung oder erst sogar durch die EMA irgendwie festgestellt, dass bei irgendwie einem relativ großen Anteil der Patienten zwischen, ich weiß nicht, 20 und 40 oder so, die haben aus Versehen nur die Hälfte des Impfstoffes bekommen, also die halbe Dosis von der eigentlich geplanten, haben aber eine bessere Wirksamkeit gezeigt als die mit der vollen Dosis. Und da haben sie dann auch wieder so, okay, einerseits können wir sie nicht verwenden, die Datenweise halt nicht die Dosis, die wir geplant hatten, bekommen haben. Die dürfen wir eigentlich nicht in einen Pott schmeißen. Und gleichzeitig, Mist, das wirkt ja besser. Und da mussten dann auch nochmal nachimpfen und nacherheben und so weiter. Das ist ein statistischer Kuddelmuddel hoch 10 einfach, diese Studie. Aber gut, was will man machen? Zumal man jetzt ja auch noch gesehen hat, kam jetzt ja auch letzte Woche raus, im Lancet veröffentlicht, eine Studie von Wissenschaftlern aus Frankreich, wenn ich mich richtig erinnere, dass jetzt die aktuellste Version vom Sputnik-Impfstoff eigentlich viel besser ist als dieser blöde AstraZeneca.
Und wir haben uns immer über Sputnik lustig gemacht.
Ja, ja gut, man muss ja dazu sagen, insofern berechtigt lustig gemacht, weil die haben ja die Phase 3, also die eigentliche Zulassungsstudie, haben die ja im Prinzip als Feldversuch durchgeführt und gesagt, wir impfen einfach alle. Wird schon klappen.
Ja. Offensichtlich haben sie richtig geraten.
Und was auch noch dazu kommt, wir werden Sputnik wahrscheinlich auch erstmal längere Zeit nicht zu uns kriegen, weil nämlich um den zu uns zu kriegen, müsste die EMA erstmal überhaupt da die Herstellungsstätten und so weiter besuchen können, um eben zu sehen, dass es nach europäischen Standards gemacht wird.
Du glaubst doch nicht,
dass die Russen irgendwelche Europäer da reinlassen, um deren Impfstoff Produktion kontrollieren zu lassen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein politisches No-No ist. Also ganz ehrlich, stell dir mal vor, du sagst jetzt hier über 60-Jährigen oder sowas, wir haben hier diesen gut getesteten russischen Impfstoff.
Diesbezüglich hatte ich auf NTV, hatten sie ein paar Leute, gut, ich meine, das ist natürlich immer eine sehr kleine Stichprobe, aber Leute auf der Straße interviewt gehabt, die haben alle gesagt so, ich würde alles nehmen, wenn ich es angeboten kriege.
Das ist ja auch vernünftig, wenn es die gleichen Messverfahren durchlaufen hat, dann ist da ja auch absolut nichts gegen einzuwenden. Wenn solange es evident gut ist, dann können das aus was für einem Land auch immer kommen, aber du hast vollkommen recht. Das sehe ich auch nicht passieren.
Gut, genug zu Politik und Impfen. Noch eine kleine Sache, die ich hinterher schießen wollte, weil ich sie durch Zufall gesehen hatte und ganz cool fand. Hexsmith Industries, kennst du ja wahrscheinlich, den YouTube-Channel.
Ja, yeah, die mit dem Laserschwert.
Genau, die das sozusagen etwas erfunden haben oder gebaut haben, was einem Laserschwert momentan am nächsten kommt.
Drücken wir es mal. Ein Protosaber.
Genau, ein Protosaber. Und haben dafür, habe ich gesehen, auch noch einen Guinness World Record Eintrag bekommen, ne? Irgendwann
für
jetzt
was?
Für diese Erfindung, ich weiß es nicht genau. Irgendwie, wie gesagt, irgendwie als das Gerät, was bei einem Lichtschwert am nächsten kommt oder so ein Gedöns.
Toll,
ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatten die auch jetzt irgendwie Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, haben die weltweit hellste tragbare Lichtquelle, sozusagen, Taschenlampe kann man es nicht mehr nennen, gebastelt gehabt. Die hatten als Vorbild sich ein Ding genommen, was man sich auf Amazon sogar auch bestellen kann für um die $800 oder so, wo 8 so Cree-LEDs drin sind und haben das Ganze einfach skaliert.
Kannst du das erklären, was das sind?
Das kannst du, glaube ich, besser erklären. Sind verdammt helle LEDs.
Okay, lassen wir es dabei.
Kannst du ja vielleicht nächste Folge erklären, wenn du möchtest. Nee, als Hausaufgabe oder so.
Was denn?
Nee, auf jeden Fall haben die das Ganze skaliert und haben in die Taschenlampe oder halt portable Lampe, sage ich mal, die gebaut haben, haben die, ich glaube, 300 Stück von denen gepackt und das Ganze dann mit einem riesen Kühler und allem Möglichen versehen. Auf jeden Fall, dieses Teil hat eine, jetzt muss ich mich korrigieren, falls ich einen falschen Terminus benutze, eine Lichtstärke von 1,4 Millionen Lumen.
Ja, die zwei Einheiten, die einem da immer kommen, sind Lux und Lum. Ne?
Ja.
Und das Lustige ist, eins davon bezeichnet halt, also du musst da unterscheiden zwischen der ausgesendeten Lichtstärke, also das, was die Lichtquelle verlässt, und das, was gemessen wird, wenn es ankommt. Das heißt, je nachdem, was du eigentlich haben möchtest, ist die eine Messgröße die passendere als die andere. Aber das sind beides eigentlich ziemlich empirische Messvarianten und sagen halt eigentlich von der Anzahl der Nullen, die du hinten dran packst, wenig darüber aus, wie hell oder nicht hell das ist. Das wird dann erst in Perspektive gesetzt, wenn du die in Relation zu was setzt. Und Lumen bezeichnet dabei das Maß, was von der Lichtquelle, also der Lichtstrom, der von der Lichtquelle ausgesendet wird. Und Lux ist das quasi, was auf dich fällt.
Ja.
Das heißt, die Lumen, die Zahl, die 1,4 Millionen, die du gesagt hast, das ist halt schön. Also wahrscheinlich ist das nicht so gut, wenn du dir die 2 Zentimeter vom Gesicht weghältst.
Aber einfach hell und heiß.
Heiß?
Naja, bei 300 LEDs die volle Kanne da braten, ich glaube schon, dass es heiß ist.
Ja gut, heiß ist auch wieder relativ. Bei LEDs, deshalb brauchen die auch Kühlung, ist halt, wenn du High-Power-LEDs hast und so viele, die machen halt nicht viel Verlustwärme, weil sie das meist in Licht umsetzen. Aber
wenn die so viel Licht machen.
Richtig, dann ist halt auch ein bisschen was davon recht viel. Ist halt ein Prozentansatz.
Na, auf jeden Fall war das Ding so hell, dass, also sie hatten auch einen relativ großen Abstrahlwinkel sozusagen oder Beleuchtungswinkel, dass sie damit problemlos ein komplettes Fußballfeld taghell erleuchten konnten. Also es war schon sehr, sehr hell.
Das wäre nämlich die interessantere Messgröße gewesen, weil, also für mich als Ingenieur ist das interessanter, weil zum Beispiel Autostrahler oder sowas, da interessieren dich nämlich auch nur die Lux und nicht die Lumen, weil du ja nur dann eben Blendsicherheit erreichen willst. Und das ist halt auch so unterhalb, also in dem Bereich, wo du nicht die Straße ausleuchtest, da darf man nicht mehr als ein Lux haben. Das heißt, wenn dir ein Auto auf der Landstraße entgegenkommt und du schon denkst, das blendet dich, ist das ein Lux ungefähr.
Okay. Auch wieder was gelernt. Ja, das wollte ich nur hinterher schieben, weil das fand ich irgendwie krass, das Ding, muss ich gestehen. Weil es, also, kannst du das Video auch mal angucken und unseren Zuhörern natürlich auch. Es war schon wirklich verdammt hell, muss man sagen.
Taghell.
Ja.
Ja.
Es war so hell, dass ich mir gedacht habe, ich glaube, wenn du davor stehst und du die Hand vor Augen hältst, dann kannst du deine Knochen sehen. Gut, was hast du denn heute Schönes mitgebracht? Um jetzt mal zu unserer regulären Tagesordnung zu kommen, nachdem wir jetzt schon fast eine halbe Stunde gequatscht haben.
Ach du Jemine. Ja, ich habe uns heute als Paper-Thema die Powerpaste mitgebracht.
Powerpaste.
Und als Causa Obscura habe ich mal wieder Schwurbel zugesteckt bekommen.
Yeah, Schwurbel.
Ich komm da nie wieder weg mit, aber es war einfach zu geil. Und das ist was, was jeder von uns in seinem alltäglichen Leben gebrauchen kann. Ich mache gerade wieder Podcast-Anführungsstriche. Und zwar werden wir beide heute zusammen Narben entstören.
Oh ja, das wollte ich schon immer mal machen. War auch einer meiner Vorsätze für 2021.
Was deine Narben entstören. Ja, genau. Ich meine damit die man bekommt, wenn man sich dumm anstellt und aufs Maul legt und nicht die am
Fahrrad. Ja, das habe ich mir schon gedacht.
Ja. Bei uns in der Ingenieursbubble hättest du erstmal so confused drückende Leute.
Besonders auch in Anbetracht des letzten Schwurbelthemas mit diesen komischen Stickern, ne?
Kannst du die Sticker da draufkleben und sowas. Ja.
Genau.
Und dann habe ich mich natürlich dieses Mal wieder um den Rauskehrer gekümmert.
Wunderschön, ich bin gespannt, was du da für uns hast.
Und was hast du mitgebracht?
Ich habe als Paper mitgebracht einen Artikel, der mir sehr spontan eigentlich vor die Füße gefallen ist, relativ direkt nach unserer letzten Folge. Und ich habe das Ganze einfach mal genannt, es sprießen die Neuronen.
Oh.
Dann habe ich für zwischendrin, ja, sozusagen, dann habe ich für zwischendrin noch einen kleinen Aufreger, wenn man so mag, mitgebracht.
Aufreger.
Den ich einfach nur Sekretärin angeklagt genannt habe, wirst dann sehen, worum es geht.
Meinst du, die Sekretärin wird angeklagt, so wie das nämlich ausgesprochen heißt? Hört es sich so an, als würde die Sekretärin mit Nachnamen angeklagt heißen?
Nee. Sie wird vor Gericht angeklagt. Und als Causa Obscura habe ich dabei flugunfähig. So sieht's aus. Gut, dann würde ich sagen, nach alter Manier, dass wir wieder unseren schönen Ping-Pong-Effekt haben, fange ich an mit meinem Thema, es sprießen die Neuronen.
Ab in den Garten.
Ab in den Garten, genau. Und zwar ist das ein sehr aktuelles Paper tatsächlich sogar auch. Das ist jetzt im Januar rausgekommen. Da hat eine Forschungsgruppe von der Ruhr-Universität hier in Bochum, also direkt sozusagen in meiner Nachbarschaft, haben untersucht, wie man nach Rückenmarksverletzungen die Nervenzellen wieder nachwachsen lassen kann, sozusagen. Und das war ganz cool. Da habe ich auch, kannst du dir vielleicht in der Zwischenzeit, während ich dich voll laber, auch mal anschauen. Und unsere Zuhörer natürlich auch, wenn sie in unsere Shownotes gehen. Da ist ein Link, es müsste der dritte sein in unseren Shownotes. Da hatten die Mäuse, natürlich wieder das Mausmodell, weil es das Einfachste sozusagen ist, und haben diesen Mäusen dann alle zu einem gleichen Alter, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alt es ist, halt künstlich, fieserweise muss man sagen, einfach ein Querschnittstrauma zugeführt, indem sie den Rückenmarkskanal zwischen dem 7. und 8. Brustwirbel eröffnet haben und dann, das fand ich gut.
Ihr seid so fies.
Ja, ich weiß, muss man wirklich sagen. Das ist jetzt nicht sehr nett den Mäusen gegenüber. Ich finde das immer schön, so bei so Papern, da ist natürlich alles, also im Papertext selber steht nur drin Spinal Crush Trauma oder sowas. Und natürlich musste, um die Experimente reproduzierbar machen zu können für andere, die das eben sozusagen validieren
möchten. Eine Maus-Querschnitts-Mach-Kaputt-Maschine bauen.
So ungefähr, nee. Aber zumindest sehr genau beschreiben, was gemacht wurde. Und also nachdem sie das Rückenmark freigelegt haben, steht dann drin, afterward, the complete spinal cord was crushed for 2 seconds with forceps that had been filed to a width of 0.1 millimeters for the last 5 millimeters of the tips. Also die haben im Prinzip eine sehr, sehr feine Pinzette genommen und für genau 2 Sekunden das komplette Rückenmark einmal zusammengequetscht und dann halt wieder losgelassen. Und was ich bis dato auch tatsächlich gar nicht wusste, es gibt auch einen Index, der sozusagen das natürliche Bewegungspotenzial einer Maus definiert, in Anführungszeichen. Also ich weiß nicht, wie ich das anders umschreiben soll. Jetzt muss ich selber nochmal gucken in meinen Notizen, wie das genau heißt. Das ist der BMS-Score. Ich muss aber gerade nochmal nachschauen, wofür BMS genau stand.
Ich weiß, was ABS ist.
Ja, nee, damit hat es nichts zu tun. Ich finde es gerade nicht mehr. Irgendwas Maus-Score auf jeden Fall. Und der gibt an, durch also verschiedene, sag ich mal, optisch evaluierbare Punkte, gibt der immer 0,5 Punkte, ob die Maus das noch ausführen kann oder nicht. Und geht von 0 bis eben 9. 9 bedeutet, die Maus bewegt sich vollkommen natürlich und im vollen Bewegungsumfang. Und 0 bedeutet eben zum Beispiel jetzt für die hinteren Extremitäten bei der Maus, dass sich da gar nichts mehr tut.
Und ja, ist das wieder so ein empirischer Kram? So?
Naja, was heißt empirisch? Wenn keine Bewegung mehr da ist, dann ist halt Null.
Die Null ist in Ordnung, aber was ist denn die normale Bewegung? Wenn das eine tüdelige Maus ist, dann sieht das wahrscheinlich auch anders aus, als wenn das eine sportliche Maus ist.
Nee, also die haben tatsächlich das sogar, also ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht alle Parameter, aber manche sind wirklich sehr gut objektivierbar. Da haben die an einer, sag ich mal, Normpopulation von Mäusen, haben die sowas wie Schrittweite und Auftrittfläche der Hinterfüße und sowas. Also ich glaube dass schon auch, sage ich mal, dass für derjenige, der es evaluiert, subjektive Gangbild geht auch mit ein, was sozusagen normale Bewegung ist. Und wenn du schon gesagt hast, wenn das ein tüdelig ist sozusagen, dann ja. Aber es wurden auch, sage ich mal, wirklich objektivierbare Sachen damit bemessen. Und dann ist es eben auch so, dass sie, nachdem sie das gecrushed haben, haben die eben, um im Prinzip zu validieren oder als Cut-Off-Wert für eine Querschnittslähmung, haben sie gesagt, nach einer Woche, nachdem sie das gequetscht haben, darf die hintere Extremität einen BMS-Score von kleiner gleich 1 nicht überschreiten. Weil bei manchen, also als 1 zum Beispiel, kann zählen, dass die zum Teil, was auch bei Menschen, sage ich mal, mit Querschnittslähmung vorkommt, dass die dann letztendlich noch so spastische Zuckungen kriegen durch die Eigenaktivität der Motoneuronen. Aber das ist ja in dem Sinne keine, sage ich mal, sinnvolle motorische Aktivität. Aber das würde dann eben zu diesem BMS-Score von 1 führen. Und dass man diese Mäuse trotzdem als querschnittsgelähmt werten kann, wurde da eben dieser Cut-Off-Wert gesetzt.
Ich habe 2 verschiedene Arten von BMS-Scores gefunden. Das eine ist der Beef-Marbling-Score. Also,
nein, das ist es nicht.
Quasi deutsche Stallhaltung bis Vajo. Und ich nehme aber an, dass das nicht ist. Und dann gibt es noch den Basso-Maus-Scale.
Ja, genau, Basso-Maus-Scale war das. Genau.
Okay. Ich habe keine Ahnung, wofür das steht.
Basso ist, glaube ich, der Erstentdecker oder Beschreiber.
The Standardized Basso-Maus-Scale for Locomotion.
Ja, genau. Nee, und dann haben sie eben die Mäuse untersucht. Es waren zum Teil auch spezielle Mäuse. Und man hatte nämlich schon mal vorher festgestellt, dass wenn man ein bestimmtes Gen ausnockt oder ausschaltet, dann wachsen nach spinalen Traumata, wachsen da zum Teil die Nervenzellen nochmal ein bisschen nach, aber ohne Funktion. Das war aus einer anderen Studie, wo man schon mal gucken wollte, ob man sozusagen, weil das Problem bei Nervenzellen an sich ist halt, die gehen, nachdem sie im Prinzip ausgewachsen sind und ihre endgültige Konnektivität, sage ich mal, erreicht haben, gehen die in die sogenannte G0-Phase. Das bedeutet, Nervenzellen können, wenn sie geschädigt werden, sich halt nicht regenerieren. Wohingegen zum Beispiel Zellen von der Haut oder so, wenn man sie schneidet, dann wächst das ja wieder zusammen. Die können sich regenerieren, wenn sie geschädigt werden. Und das ist eben etwas, was Nervenzellen einfach nicht haben und nicht können.
Oder ist das nur nicht eine dumme Sache, dass dieses Gen grundsätzlich an ist? Wäre das nicht viel cooler, wenn das immer ausgeschaltet? Warum ist das egal? Gibt es einen Grund dafür? Weil du gesagt hast, die werden dann nicht programmiert oder sowas. Weil das muss ja anscheinend irgendeinen genetischen Vorteil mal gebracht haben, dass dieses Gen das unterdrückt.
Keine Ahnung, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ich glaube auch nicht, dass man endgültig weiß, was dieses Gen noch alles steuert.
Ach so, nach dem Motto, das war einfach, Trial wir haben Error, das, ja, wir so haben das ausgeschaltet und dann hat es funktioniert.
Okay. Genau, das war halt schon mal in anderen Studien nachgewiesen worden.
Ich stelle mich euch manchmal so ein bisschen vor wie ein Elektriker ohne Plan in einem riesigen Schaltschrank mit der Sicherung und einfach dück, 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 dück und dann mal gucken, was passiert.
Ja, was so Nervengeschichten angeht, ist das, glaube ich, auch ein bisschen so.
Helmut, ich mein, das Licht ist jetzt aus, okay.
Ich meine, die ersten Psychopharmaka, also gerade diese trizyklischen Antidepressiva, die man deswegen auch heute eigentlich nicht mehr so gerne nimmt, das war ja wirklich so nach dem Motto so, okay, der Patient ist depressiv, geben wir denn das mal? Oh, jetzt ist er nicht mehr depressiv. Scheint zu funktionieren. Was das macht? Keine Ahnung, aber es funktioniert.
Oh Gott.
Ja.
Ich muss mich da jetzt auch mal, also weil ich mich dann jetzt darüber lustig mache, wir haben ja auch so lustige Dinge gemacht, wie nach dem Motto, oh, Asbest, isoliert wirklich gut, lass das überall einbauen.
Ja, das stimmt. Genau, also die haben dann schon mal dieses Gen bei allen Mäusen ausgenockt, um, sage ich mal, schon ein gutes Nachwachspotenzial per se zu haben in den Mäusen. Aber das war nicht der eigentliche Trick, weil das wurde ja schon mal vorher gezeigt, dass dadurch die Neuronen eine etwas bessere Heiltendenz haben an sich. Und zusätzlich hat man noch ein Protein entwickelt im Labor, weil man nämlich aus anderen Studien wiederum auch weiß, dass es Interleukin 6 heißt. Das ist einfach ein Zellmediator und Botenstoff im Körper. Das spielt bei anderen Nervenzellen, besonders im Gehirn, zum Teil eine Rolle, wenn die eben sich entwickeln, diese Nervenzellverbindungen und so weiter. Und daher wusste man, dass da dieses Interleukin 6 eben auch eine fördernde Wirkung hat in Bezug auf das Wachstum von Nervenzellen. Und die haben das Ganze aber, sage ich mal, noch etwas optimiert. Deswegen haben sie das Ganze auch Hyperinterleukin 6 genannt, weil, jetzt muss ich gerade einmal nachgucken, genau, dieses Hyperinterleukin 6 ist nämlich modifiziert im Vergleich zum normalen, weil es besteht nämlich aus dem bioaktiven Part, also sozusagen aus der Bindestelle vom normalen Interleukin 6. Und das ist dann über eine kovalente Bindung, also eine normale Molekülbindung, an den löslichen Interleukin-6-Rezeptor noch gebunden. Und diese Kombination letztendlich von diesem Bindestück des Interleukin-6 und dem gleichzeitig lösbaren Interleukin-6-Rezeptor führt dazu, dass dieses Hyper-Interleukin-6 wesentlich besser und effizienter funktioniert noch in seiner Wirkung, was das Wachstum von oder die Wachstumsförderung von Nervenzellen angeht. Und dieses Hyperinterleukin 6 haben sie dann eben auch eine Woche, nachdem dieses Trauma gesetzt wurde, den Mäusen letztendlich in den Rückenmarkskanal gespritzt. Und da fand ich, ich meine, Mäuse sind ja sehr klein, ne? Und deswegen brauchst du auch immer sehr, sehr geringe Dosen. Und von diesem Hyperinterleukin 6 haben sie 700 Nanoliter reingespritzt. Und das gepulst in 10, 70 Nanoliter Pulsen sozusagen. Wo ich mich erstmal gedacht habe, so,
wie macht man
kann
das?
70 Nanoliter messen und spritzen? Ja.
Wie misst man das?
Ja.
Weil du brauchst, selbst wenn du dann so kleine Pipetten hättest oder sowas, alleine die Kapillarwirkung da drin muss doch, oh Gott, Agathe.
Ja.
Weiß nicht, wie macht man das?
Ich habe keine Ahnung. Fand ich auch sehr faszinierend, muss ich gestehen.
Das finde ich technisch eine interessante Frage.
Ja, und auf jeden Fall ist es so, dass nachdem man das gespritzt hat, hat man 8 Wochen später einmal die Bewegung analysiert. Und da ist eben auch der Link in unseren Shownotes drin, wo man einmal eben eine Maus sieht, die dieses Gen ausgenockt hatte und dieses Hyperinterleukin 6 gespritzt bekommen hat und wie die eben im Prinzip frisch mit der Querschnittslähmung läuft. Und da sieht man, dass die halt...
Also nicht läuft.
Ja, genau. Also zieht halt die Hinterläufe einfach nur hinter sich her, weil die eben nicht bewegen kann. Und dann eben 8 Wochen später, nach der Intervention mit diesem Hyperinterleukin 6, und da kann man sehen, dass Also ich finde, dass es, man sieht, die humpelt, sage ich mal, noch ein bisschen und der Gang sieht auch nicht ganz, ja, mausartig aus, wenn man so möchte. Aber es, die Beine bewegen sich wieder und sind koordiniert in der Bewegung, sodass es, dass die Maus wirklich auch mit den Hinterbeinen gehen kann. Und das hat sich auch in diesem BMS gezeigt. Da hatten die einen, diese Mäuse, die damit behandelt wurden, einen BMS-Score von 4 bis 6 tatsächlich wieder. Also eine signifikante Steigerung. Und man konnte auch bei der Analyse von eben, wie ich eben gesagt hatte, mit hier Fußauftrittsfläche und Schrittweite und so weiter, sind die auf 40-60% eines gesunden Tieres gekommen. Und man konnte auch dann später, nachdem dann die Mäuse halt logischerweise leider getötet wurden, in den Rückenmarksschnitten erkennen, dass bei diesen Mäusen, wo das Gen ausgenockt war und die dieses Hyperinterleukin 6 bekommen haben, die Nervenfasern bis zu 7 mm wieder über die, über die Schnittstelle kann man nicht sagen, aber über die Verletzungsstelle,
Quetschung.
Über die Quetschung hinaus wieder in das davon weiter unten, also weiter kaudal gelegene Ende der, des Rückenmarks eingesprossen sind. Und 7 mm, wenn man auch mal bedenkt, so die Skalierung von der Maus, finde ich schon viel. Und sie sind ja nicht nur bis dahin eingesprossen, sondern haben auch wirklich eine funktionierende Konnektivität gezeigt. Und diese
7 mm hätte ich jetzt auch schon als viel.
Ja, ist es
auch. Durchgehen lassen, ja.
Und zum Vergleich, die Mäuse, die nur dieses Gen ausgenockt hatten, aber sonst keine Behandlung bekommen hatten, die hatten nur 1 bis 1,5 mm Einsprossung und ohne Funktionalität.
Ja. Okay, also brauchst du nicht, musst du nicht nur das Gen ausknipsen, sondern du musst auch noch dieses Interleukin.
Genau.
Bla.
Und die haben auch nachweisen können, dass in den Hirnregionen, die eben für die Bewegungskoordination da sind, auch Veränderungen bei speziellen Nervenzellen stattgefunden haben. Aber das geht jetzt ein bisschen zu weit, glaube ich, in Neuroanatomie und Neurologie rein, da, davon noch mehr zu erzählen. Aber auf jeden Fall haben sie es geschafft. Da gibt es sowohl im Paper schöne Fotos, als auch, wie gesagt, dieses Video fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das empfehle ich jedem, sich einmal anzuschauen. Haben sie es geschafft, mit der Kombination von diesem Ausnocken des Gens und eben der Applikation von diesem Hyperinterleukin letztendlich eine querschnittsgelähmte Maus zumindest wieder mobil zu machen. Ich meine, wenn man es jetzt direkt auf einen Menschen übertragen würde, wenn das ein Mensch gewesen wäre, der würde mit Sicherheit kein Leistungssportler mehr werden und hätte wahrscheinlich
werde
auch immer
ich
noch...
aber auch nicht.
Eben, hätte wahrscheinlich auch ein bisschen einen unrunden Gang, sage ich mal, im Vergleich zu einem vollkommen unversehrten Individuum. Aber ich meine, ob du jetzt im Rollstuhl sitzt oder selbstständig auf deinen beiden Beinen gehen kannst, ist halt schon ein definitiver Unterschied.
Ja.
Auch was Arbeitsfähigkeit und soziale Interaktion und so angeht. Deswegen finde ich das schon einen kleinen Meilenstein, sage ich mal, in potenziellen Therapiemöglichkeiten von Querschnittslähmungen in der Zukunft. Inwiefern das natürlich, wie gesagt, übertragbar ist auf den Menschen und ob man das noch verbessern kann oder noch besser eben evaluieren kann, was da für Änderungen und Konnektivitäten entstehen, das muss eben jetzt die weitere Forschung zeigen. Aber fand ich sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Das hört sich so an, als könnte man damit relativ vielen Menschen helfen. Aber die armen Mäuse.
Ja, klar, da müssen die Mäuse natürlich...
Das ist fies. Aber ja.
Ja. Irgendwie muss man es leider machen. Und das ist halt auch Punkt, wo man sagen muss, ein Rückenmarkstrauma in diesem Ausmaß, das kannst du halt auch wirklich nicht einfach nur an einem Zellmodell machen. Da brauchst du halt wirklich ein lebendes Individuum.
Du willst das ja auch in dem Organismus sehen, wie das dann, ja. Also ich sehe den Nutzen davon. Also,
ja.
Das ist schon tatsächlich wieder Big News eigentlich.
Ja,
wenn sich das auf den Menschen so einfach übertragen lässt. Vor allen Dingen, weil das halt auch wirklich nicht ist so, dass du da sehr viel an den Menschen rumdoktern müsstest.
Ja, man muss natürlich jetzt auch begrenzend sagen, einmal logischerweise generell die Frage der Übertragbarkeit von Maus auf Mensch, aber auch so Sachen wie, ich meine, mit der Applikation eine Woche nach Trauma ist halt auch wieder die Sache, ist das halt auch ein entscheidender Faktor, weil da wird da mit Sicherheit noch keine so ausgeprägte Narbe oder Schädigung sein, genau wie halt bei einem Menschen zum Beispiel, der seinen Unfall vor 10, 20, 30 Jahren oder so hatte.
Da hat sich das wahrscheinlich alles schon eingeschliffen oder wie auch
immer. Genau, das ist halt die Frage, wie relevant der Zeitpunkt ist, wann man da interveniert. Das ist halt auch eine große Frage.
Ja, das wäre ja auch jetzt dann zu einfach, wenn man jetzt schon fertig wäre.
Naja, natürlich.
Das geht ja nicht.
Das geht. Dann hätten die ja nichts mehr zu tun.
Ja, exakt, ja.
Na.
Verrückt.
Ja, kommen wir
ich von. Ich gucke immer noch auf diese arme Maus.
Die da rumkrabbelt. Kommen wir von sprießenden Neuronen zu deiner Powerpaste.
Oh Gott, Agathe, das ist ja wie aus dem Lehrbuch. Die Pointe. Ja, und zwar habe ich mir eigentlich was, das ist mir, weil du eben auch schon da gesagt hattest, dass das dir vor die Füße gefallen ist. Mir ist das auch jetzt in der letzten Woche so vor die Füße geklatscht. Und dachte mir so, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, quasi über das Problem, was das jetzt quasi löst.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Wir hatten ja schon mal das ein oder Mal über Wasserstoffantriebe, gerade im Zuge der Elektromobilität gesprochen. Und da weiß ich nämlich auch, dass ich schon mal auf die Problematiken hingewiesen habe, die damit einhergehen. Also jetzt kurz nochmal als Wiederholung. Wasserstoffantrieb, das heißt, wir haben eine Brennstoffzelle und diese Brennstoffzelle benutzt halt quasi Wasserstoff, um Ladungen zu trennen und um somit Elektrizität zu erzeugen, mit der man dann einen elektrischen Fahrantrieb antreiben könnte. So, jetzt ganz platt mal ausgedrückt. Dafür müssen wir diesen Wasserstoff halt dann eben als Brennstoff, in Anführungsstrichen, weil wir verbrennen den ja nicht, sondern wir katalysieren den quasi nur, um die Ladungen zu trennen, irgendwie ja mit uns in unserem Vehikel führen. Dabei kommen wir ja auf einige Probleme, weil Wasserstoff ist ja, wenn wir uns unser Periodensystem angucken, das kleinste und fieseligste Atom, was wir so haben können. Und das führt zu dem Problem, dass es auch sehr schlüpfrig ist und durch sämtliche Strukturen, die wir so bauen können, relativ gut durchdiffundiert. Das heißt, wenn wir das irgendwie in so einem Tank lagern, haben wir dann so, man nennt das Abdampfen. Das heißt, wenn du dein Auto geparkt lässt, verlierst du ungefähr 2% des Tankinhalts am Tag einfach so.
Ui, okay.
Weil das halt dann durchdiffundiert. Ja, du kannst das natürlich durch verschiedene Isolationstechniken und Beschichtungen am Tank runterbringen, aber das macht den Tank halt teuer, klotzig, schwer. Und da musst du ja dann wieder, das ist wieder so ein Optimierungsproblem. Wie viel Mühe, wie viel Kosten willst du auf dich nehmen, damit das halt nicht der Fall ist? Da kann man dann halt verschiedene Glasfaserpapiere benutzen oder Aluminiumfolien, die man dann da drum packt oder eben Schäume. Aber grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Techniken zum Lagern. Einmal die sogenannten Kryotanks. Die sind halt besonders gut nach außen isoliert, was wieder technische Herausforderungen mit sich bringt. Du musst allerdings dann innen nur einen Druck von ungefähr 5 Bar ertragen, wo du den halt tankst. Und du tankst dann halt auch eben nur sehr niedrig bedruckten, kalten, flüssigen Wasserstoff. Mhm. Das heißt, du hast das Temperaturproblem, aber kein Druckproblem, weil du einfach dann so ein bisschen 5 Bar so Flüssigkeit da rein tanken kannst. Du musst dann halt den aber gut isolieren. Und dann lässt du immer ein bisschen was abdampfen und das benutzt du halt, um den Strom zu erzeugen, um zu fahren. Dann gibt es noch eine andere Variante. Da benutzt du halt gasförmigen Wasserstoff und drückst ihn einfach mit hohem Druck in so einen Tank rein. Da kannst du bei modernen Kohlenstofftanks bis zu 700 Bar hochgehen.
700 Bar?
Ja, gut. Ne? Du bist dann halt, du brauchst ihn nicht isolieren, also du fährst den halt rum bei normaler Temperatur. Und bist halt Hochdruck und dann, um den wegzureagieren zu Wasser, dann hast du einfach einen Druckminderer.
Ja, das ist aber mir schon alles klar, aber ich meine, ich fand schon immer bei den Tauchflaschen 200 Bar ordentlich was. Vor allem, wenn du schon mal so eine normale Druckluftflasche mit 200 Bar einfach einmal kurz aus Versehen aufgedreht hast, das hat Power.
Deshalb habe ich auch gesagt, bei den modernen Kohlenstofffasertanks, wenn du jetzt einen ganz normalen Stahltankst, dann wird das auch so in den Bereichen 200, 300 Bar halt stattfinden. Aber auch die weißt du ja sicherlich von den Tauchflaschen, das ist sacke schwer halt einfach.
Jo, das stimmt.
Und das ist halt nicht besonders gut für dein Fahrzeuggewicht und damit deine Energieeffizienz, wenn du halt einfach, also für die Energiedichte deines Treibstoffs, wenn du sagst, ich muss so einen schweren Tank mit mir rumführen, der dann auch wieder teuer ist. Und du musst dir mal vorstellen, du musst dann halt auch an jeder Tankstelle, wo du das Zeug tanken kannst, halt eine Apparatur haben, die halt 700 oder weiß ich was, 300 Bar Wasserstoff durch die Gegend tankt. Und dann hast du nicht nur die Gefahr, dass Wasserstoff im Zusammenhang mit Sauerstoff
Hindenburg.
Ja, gutes Beispiel. Die Hindenburg. Das reagiert sehr gerne. Exotherm. Ja. Du hast auch alleine das Problem, wenn halt dir ein 700 Bar Drucktank in die Luft geht. Das macht auch schon ordentlich Bumm. Also, du hast eine geringe Energiedichte, es ist gefährlich und deshalb macht es bisher den Wasserstoffantrieb, also die Wasserstoffbrennzelle auf dem Elektromarkt eher zu einem Nischenprodukt. Wobei man sagen muss, dass Lithium-Ionen-Batterien ja, wie wir auch schon wahrscheinlich das eine oder andere Mal erörtert haben, auch eher nicht so das Grüne vom Ei sind. Also nicht Pinnacle of Engineering, aber vielleicht ein bisschen massenkompatibler als einen 700 Bar Drucktank durch die Gegend zu fahren.
Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir dann halt auch bei so Situationen irgendwie so das 70-jährige Ömmchen oder sowas vor, was dann aus Versehen den Stutzen nicht richtig drauf macht und der dann da so einen Tankschlauch mit 700 Bar um die Ohren fliegt oder sowas.
Das solltest du halt schon konstruktiv, aber ja.
Ich meine, klar, das kann man alles so konstruieren, dass es nicht irgendwie aufgeht, wenn es nicht
konnektiert ist und so. Es gibt immer Fehler, Fehler geben.
Genau.
Für die paar, du kannst das Risiko nur minimieren. Ja. Gerade bei Militäranwendungen ist das wichtigste Entwicklungskriterium immer das quasi der Prozentsatz mit der also die Wahrscheinlichkeit, mit der das Gerät oder das Vehikel, das du entwickelst, die für ihn angedachte Mission erfüllt.
Ja. Und dann ich meine, das ist auch bei Medizintechnik. Es ist ja auch so. Es gibt wirklich Sachen, die sehr komplexe Dinge machen, aber von der Bedienung her für den Arzt oder sowas, sowas von banal einfach dann strukturiert sind, wo ich manchmal wirklich beeindruckt bin, wie man das da ingeniert haben muss, dass das so funktioniert, wie es funktioniert.
Der Mensch ist oft der größte Fehler im Plan. Ja. So, und deshalb haben sich ein paar Ingenieure vom Fraunhofer Institut IFAM, das ist das Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials in Dresden gedacht. Wäre es nicht cool, wenn wir Wasserstoff in einer Darreichungsform bereitstellen für die Brennstoffzelle, die ein bisschen weniger gefährlich ist und einfacher zu handhaben ist? Und genau das haben sie gemacht. Und zwar haben sie eine Powerpaste entwickelt. Das ist so ein. Die Idee ist eigentlich schon ein bisschen älter, dass man nämlich bei Raketenantrieben, bei sogenannten Wasserstoff-Slush-Triebwerken auf die Idee gekommen. Da braucht man ja grundsätzlich auch immer Sauerstoff und Wasserstoff und dann. Wenn man das halt irgendwie ein bisschen mehr zusammendrückt, ein bisschen, dann braucht man weniger Platz und so mitschleppen. Und die haben sich gedacht, wäre es doch cool und haben sich dann halt so eine Paste daraus gedacht. Und die sieht halt auch ein bisschen sehr cremig aus. Tatsächlich sieht das für mich so ein bisschen aus wie Zahnpasta. Auch von der Farbe so ein bisschen bläulich irgendwie. Aber das ist halt eigentlich ein Wasserstoffträger, möchte man sagen. Und zwar bei dieser Paste sind 10 Massenprozent halt Wasserstoff. Das heißt, bei 10 Kilo von dieser Powerpaste hast du 1 Kilo Wasserstoff.
Ja.
Das hört sich jetzt erstmal nicht ultra spektakulär an.
Also haut mich jetzt nicht vom Hocker, um
ehrlich zu sein. Das führt aber zu einer spezifischen Energiedichte von 1,6 Kilowattstunden pro Kilogramm. Und damit bist du deutlich besser als bei den Wasserstofftanks, bei den Hochdruck- oder den Kryotanks, die du hast. Und du bist auch besser als die Lithium-Ionen-Zellen.
Ja, das ist ja wieder gut.
Dann, genau, und dann macht es das Ganze schon wieder interessant. Du bist halt immer noch nicht so gut wie fossile Brennstoffe, aber das Kriterium ist ja das gleiche alte. Wir wollen ja weg von den fossilen Brennstoffen, also müssen wir uns was anderes überlegen. Aber wenn wir schon mal besser sind als Lipos, könnte das ganz gut sein. Was sie dann auch noch herausgefunden haben, dadurch, was sie da gemacht haben, ist, dass das Ganze stabiler ist, deutlich temperaturstabiler ist und auch halt nicht, also du kannst es nicht, wenn du da ein Feuerzeug nehmen, es macht es nicht direkt bumm. Was es halt deutlich einfacher handhaben, für Ömchen Hand zu haben lässt. Was sie dann auch direkt noch gesagt haben, wie man das halt applizieren könntest, du könntest halt quasi anstatt des, also ich hatte mir dann vorgestellt, dass du dann halt so einen Schlauch ansteckst beim Tanken und dann so, wenn du so eine Turbo ausdrückst, dann diesen Slush da reindrückst. Aber die hatten halt von Kartuschen gesprochen, also quasi, dass du so eine Kiste hast und dann so einfach so eine Kiste raus, Kiste rein und hast dann quasi deinen
das
ganzen
Tank. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, getauscht. Weil ich meine, wenn nur 10 Massenprozent davon halt nutzbar sind, dann musst du ja den restlichen Schlons auch irgendwie wieder rauskriegen. Das war nämlich mein Gedanke. Aber wenn du so Kartuschen natürlich hast, dann hast du das Problem eigentlich relativ elegant gelöst.
Und jetzt, du fragst dich sicherlich, weil da sind nur 10 Massenprozent, was ist der andere Kram, der da drin ist? Und das ist Gott sei Dank nichts Giftiges. Aber es ist Magnesiumhydrid. Nämlich, was die dann machen, sie machen Magnesiumhydrid, das heißt MgH2. Sie binden quasi das Wasserstoff an Magnesium und haben damit dann halt diese Magnesiumhydridpaste.
Magnesiumhydrid ist eine Paste von Natur aus oder gibt man da sozusagen noch Wasser und Geliermittel dazu, jetzt blöd gesagt?
Also das Magnesiumhydrid ist an sich halt ein, also kein, eine
Pulver
Flüssigkeit.
Oder sowas, ne?
Ja, weißt du, dann, du mixt halt noch Wasser dazu, damit das halt so slushy wird.
Okay.
Also. Sie haben halt dann gesagt, das ist dann quasi ein MgOH2. Also sehr stark, also wenig gelöstes Magnesiumhydrid.
Ja, ja,
ich weiß nicht, ob das Methanhydrid kennt man ja eigentlich auch. Das ist auch ein Hydrid, was einem sehr häufig über den Weg liegt, was auch genau für diese Anwendung schon mal besprochen worden ist. Das existiert vornehmlich in der Tiefsee.
Mhm. Und lässt Schiffe sinken, wenn es an die Oberfläche blubbert.
Ja, es ist halt Methan. Methan ist halt leichter als Wasser und deshalb steigt es dann nach oben und erzeugt Gasblasen und senkt somit die Dichte des Wassers und damit würde dann, wenn er durch ein Schiff fährt, das Schiff untergehen, durch diese Gasblasen. Aber Methanhydrat ist dann quasi an den Kontinentalhängen in der Tiefsee und dadurch, dass da so ein hoher Druck ist, wird halt Methan so stark zusammengepresst, dass es quasi fest wird. Und dann hast du Methaneis. Und hier haben sie das Wasserstoff in der, mit dem Magnesium halt stabilisiert und dann einfach in Wasser aufgelöst. Ich fand es tatsächlich ganz interessant, weil es halt die Vorteile bietet gegenüber den direkten Kontrahenten, nämlich den Lithium-Ionen-Batterien und nicht ganz so scheiße gegen Benzin und Diesel aussetzt. Die haben das hier immer auch direkt verglichen und so Kriterien wie der spezifischen Energie, da ist nämlich die Powerpaste ein bisschen schlechter, aber ungefähr halt auf diesem auf Benzin- und Diesel-Niveau, aber deutlich besser als die Lithium-Ionen und die anderen Methoden der Fuel-Cell. Und das muss ich dann halt eigentlich auch nicht verstecken. Das Einzige, was halt, du hast halt immer noch das Problem, dass du, eigentlich haben sie hier kein so richtiges, also ja, Grid-Interface, ja, das ist ein Problem gegenüber dem Gasolin, weil du ja nicht sagst, du kannst, also weil wir gesagt haben, wir wollen das nicht halt so reinschlonzen, sondern wir müssen ja auch irgendwie das Magnesium da wieder rauskriegen und dann das halt mit den Kartuschen und du müsstest halt den ganzen Tank dann immer wechseln. Aber für mich hörte sich das eigentlich schon so ganz in Ordnung an.
Und wie ist das, also ist das Magnesiumhydrid so instabil, dass es das spontan, sage ich mal, freigibt? Oder muss dieses Slushy-Zeug dann noch irgendwie erwärmt werden? Oder steht das auch da drin?
Ja, sie hatten das, jetzt will ich nur keinen Blödsinn erzählen. Du musst Wasser halt quasi dazugeben. Du nimmst das MgH2 und tust 2 H2O dazu und bekommst dann 2 H2, also 2 Wasserstoffmoleküle und dieses MgOH2, dieses Residue, also das, was du dann wieder abführen müsstest.
Also Magnesiumhydroxid dann als Abfallprodukt. Ja. Okay, ja gut.
Das aber das ist halt eigentlich ja ganz smart, weil beim Wasser
entsteht ja eh bei deinem...
Genau, bei der Fuel-Cell entsteht ja sowieso Wasser.
Das ist ziemlich cooler Stoff da.
Wahrscheinlich müsstest du auch noch extra Wasser mitführen, aber dann könntest du halt so einen kleinen Wassertank.
Ja, irgendwie. Gut.
Ne? Da ist ja dran zu kommen.
Diesel haben auch noch einen AdBlue-Kanister.
Ja, genau. Und es gibt ja tatsächlich auch Wassereinspritzung. Also Motoren, in die halt zum richtigen Zeitpunkt Wasser mit eingespritzt wird, um halt die Brennraumtemperatur runterzubekommen.
Krass, das wusste ich auch noch nicht.
Und damit würdest du halt den, wenn du den thermodynamischen Prozess da anguckst, würdest du damit halt quasi deinen Energiehub erhöhen und damit den Wirkungsgrad steigern.
Hm. Fancy.
Ja.
Das ist so Powerpass. Ja, das klingt eigentlich ja nach einem echt ordentlichen Konzept, muss man sagen.
Ja, sie haben es jetzt hier auch erstmal, ich habe es halt ein bisschen aufs Automotive bezogen. Sie haben es, das Paper heißt halt Powerpaste for Off-Grid Power Supply. Das heißt grundsätzlich, wenn du halt, also als Akku, wenn du halt, als statt einen Generator dann halt aufzustellen, nimmst du einfach so eine Kiste mit der Powerpaste mit. Und sowas. Aber für mich hörte sie, ich habe dann direkt Automotive Engineering gehört.
Nö, also ich kann mir das durchaus gut vorstellen. Ich meine, klar, wenn du dann natürlich so auswechselbare Tanks hast, ist natürlich ein bisschen aufwendiger auch von der Logistik, weil ich meine, du kannst dann halt nicht einen Tanklaster da hinschicken und der macht da so einen riesen Tank voll, sondern musst dann ja riesige LKWs wahrscheinlich dahin schicken, die dann bestückt sind mit diesen Tanks zum Auswechseln und halt auch das Leergut sozusagen wieder mitnehmen.
Das wäre nämlich genau der Punkt, den du mich auch gesagt hast. Du müsstest halt so ein Leergutsystem einführen.
Genau, aber
dem Motto, dass alle Autohersteller sich auf einen Standard einigen, sodass du quasi dann...
Ja, und ich meine, wenn du bedenkst, dass es ja auch schon für Elektroautos fürs, in Anführungszeichen, schnelle Laden Ideen haben, dass du die Batterie auswechselst, die ja viel größer und viel schwerer wahrscheinlich ist.
Und das ist auch alles deutlich komplizierter und ja, fehleranfälliger.
Da ist das natürlich eine wesentlich elegantere Methode.
Ja. Das habe ich mir auch gedacht.
Ja, schick.
Also schreiben wir den Wasserstoffantrieb.
Ich sag ja, Wasserstoff ist mein Favorite.
Wasserstoff ist dein Favorite.
Ja. Ich bin auf der Seite Wasserstoff.
Team Fuel Cell.
Genau, Team Fuel Cell. Klingt gar nicht so uncool.
Klingt gar nicht. Okay.
Ja.
Das soll es von mir dazu gewesen sein.
Schick. Gut, dann komme ich direkt ohne Umschweife zu meinem Zwischenaufreger. Ja, ich weiß nicht, ob das Aufregen oder das eigentlich
deine
schon
Sekretärin lachen. Ist verklagt worden.
Ja, genau. Nee, und zwar war das ein Artikel auf NTV, habe ich durch Zufall gesehen.
Was zum Teufel? Was guckst du über hier NTV?
Ja, ich habe halt einen NTV-Ticker bei mir und dann bin ich auf die App gegangen und da kam der mir gerade aufgeploppt irgendwie.
Okay.
Und zwar wurde in, Moment, jetzt muss ich gerade gucken, in Stutthof wurde eine ehemalige Sekretärin angeklagt.
Wo Stutthof ist.
Ja, das, Moment, ah nee.
Erzähl.
Nee, nicht in Stutthof wurde sie angeklagt, ich weiß jetzt, in der Staatsanwaltschaft Itzehoe war das.
Ah, okay.
In Stutthof war das KZ, um das es geht.
Ich wollte gerade sagen.
Ja.
Erst was man findet, ist das KZ Stutthof.
Genau. Und zwar soll diese, eine heute 95-Jährige, soll von 1943 oder war von 43 bis 45 dort Stenografistin und Sekretärin von dem Lagerkommandanten oder wie auch immer. Und wurde jetzt eben angeklagt der Beihilfe zur tausendfachen Tötung.
Okay.
Ich meine, prinzipiell, also sozusagen Disclaimer vorweg, ich will hier Holocaust und sowas gar nicht beschönigen und das war alles sehr schrecklich, stimme ich vollkommen mit überein. Aber was mich
Machst
so
Machst du jetzt
bisschen,
ein Politikfass auf?
Nein, will ich gar nicht. Aber ich muss sagen, muss man eine heutzutage 95-Jährige, die damals ja wirklich, muss man sagen, nur Sekretärin war und irgendwelche Sachen getippt hat oder sowas, wirklich noch anklagen und wegen Beihilfe zum Mord irgendwie verknacken?
Meiner Meinung nach ja. Also zumindest, das mit dem Verknacken ist ja jetzt, damit wäre ja die Schuld festgestellt. Aber es sollte zumindest die Möglichkeit bestehen in unserem Rechtssystem, dass sowas auch nach so einer langen Zeit zumindest strafrechtlich untersucht wird. In was für einer Form sie daran beteiligt war oder halt auch nicht. Wenn es wirklich nur... Ja,
wie will denn eine Sekretärin daran beteiligt gewesen sein?
Weiß ich. Also, aber der Gerichtsprozess jetzt an sich erstmal, warum nicht? Das ist ja dann quasi Aufgabe der Staatsanwaltschaft zu beweisen oder eben nachzuvollziehen, inwiefern sie sich da schuldig gemacht hat oder nicht. Das ist ja Juristerei, da kenne ich mich auch nicht aus. Aber so für mich finde ich das erstmal also legitim, das zu untersuchen.
Gut, dann haben wir ausnahmsweise mal ein Thema gefunden, wo wir absolut nicht einer Meinung sind. Ich finde das nämlich ausgemachten Dünnschiss, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, ich möchte das, was da abgelaufen ist und dass da Tausende zu Tode gekommen sind, möchte ich gar nicht verharmlosen oder beschönigen. Aber also zur damaligen Zeit eine Stenografistin und Sekretärin, inwiefern die wirklich da Beihilfe geleistet hat. Und ich meine, wenn die sich quergestellt hätte, wäre sie halt ermordet worden auch. Dann wäre sie halt ein weiteres Opfer gewesen, ja, ja, wahrscheinlich.
Aber das ist ja dann, und das kann man in diesem Prozess alles herausfinden.
Ja, wahrscheinlich wird sie, ich bin mir zu 99,9% sicher, dass sie im Zweifelsfall als politische Mitläuferin oder so dann da rauskommt, sodass dieser komplette Bohai vollkommen für die Katz war.
Damit sprichst du jetzt auf ein vollkommen anderes Problem an.
Ja, aber meines Erachtens ist das vollkommen eine Verschwendung von Ressourcen im Sinne von Staatsgeldern und, sage ich mal, Aufwandskosten für diesen unnötigen Prozess.
Ja gut, aber das ist ja jetzt quasi, das ist ja genau die Frage nach der Sinnhaftigkeit so eines Prozesses. Aber prinzipiell muss ja irgendwer angefangen haben, diesen Prozess ins Rollen zu bekommen. Und wenn dieser Prozess jetzt erstmal rollt, ja...
Ja. Und was aber noch der eigentliche, finde ich, sehr lustige Clou an der Geschichte ist,
oh Gott,
weil sie zu dem Tatzeitpunkt unter 21 war, läuft das Ganze vom Jugendgericht.
Eine 95er, ja, vom Jugendgericht. Oh Gott, das ist einfach echt nicht einfach, die Juristerei zu verteidigen, ne?
Da muss ich wirklich einfach nur lachen, wenn ich mir vorstelle, vom Jugendgericht sitzt da so eine 95-jährige Oma.
Ja, zwischen den zwei Fällen von Justin und Kevin, die wegen, genau, 5 Gang Gras da sind, oder?
So ungefähr.
Ja, okay. Liebe Juristen, es ist wirklich nicht einfach, euch lieb zu haben. Aber ja, ich finde unser Rechtssystem richtig und wichtig. Ja, okay. Aber ich kann jetzt ein bisschen besser nachvollziehen, wo dein Unmut herkommt darüber.
Ja. Aber ja, auch wenn es vor einem normalen Gericht gelaufen wäre, fände ich es nicht wesentlich sinnvoller, um also, zu sein.
Nur weil es 90 ist und das schon so lange her ist, bin ich dem, also das sollte zumindest geklärt worden sein. Wenn die Frau davor noch nie sich zur Verantwortung ziehen musste.
Ja, das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, so, wie kann es sein, dass das so lange irgendwie niemandem aufgefallen ist? Ja. Mittlerweile, so oft wie das an zig Stellen durchgekaut wurde, müsste es doch schon mal vorher irgendwem aufgefallen sein.
I don't know. Dafür kenne ich den Fall auch nicht. Und ich weiß auch nicht, so Mühlen von den Juristen malen oder so.
Und zwar jetzt verlangsamt, weil jetzt was Offizielles in Deutschland,
richtig,
ist.
Richtig. Vielleicht schwelt der Prozess ja auch schon seit den 80ern oder so. Ich keine Ahnung. Aber ja.
Gut. Haben wir das abgehakt? Entstören wir unsere Narben.
Krass. Haben wir mal ein kontroverses Thema, weil das ist ja schon wieder vollkommen abseits unseres eigentlichen.
Ja. Ja. Das sollte nur ein Zwischenspieler sein, deswegen.
Aber da wäre mal was Streitbares gewesen. Aber ich glaube, über so Themen kannst du ja auch den Mund fusselig reden.
Ja. Ich glaube, auch darüber könnten wir nur schwer streiten, weil wir beide nicht wirklich wissen, was es damit eigentlich auf sich hat.
Du hast es angebracht.
Ja, natürlich. Es ging mir aber nur um das Ganze drumherum und nicht um den Fall an sich.
Danke, der Tusch war jetzt nötig. Okay, lass uns Narben entstören. Und zwar ist mir das zugespielt worden, dass das tatsächlich, also man findet das im Internet auch, ich werde das auch nicht unter die Quellen. Ich habe es extra bei uns in den Shownotes dran geschrieben, das wird nicht, kommt nicht in die Shownotes. Ich werde keine Links von Schwurbel verbreiten. Aber man findet das auf diversen Seiten, die alle irgendwas mit den üblichen Verdächtigen zu tun haben. Also du findest dann immer irgendwelche Heilpraktiker und damit näher verwurschtelten Kram. Also, ne, aber das scheint eigentlich eine ziemlich weit verbreitete Sache zu sein, dass Leute das anbieten, Narben zu entstören. Und das ist anscheinend auch an der Bevölkerung ein Interesse dazu gibt, seine Narben zu entstören. Und jetzt fragst du dich sicherlich, wie ich mich auch das in der Zeit gefragt habe, warum sollte ich das tun?
Wahrscheinlich aus demselben Grund, warum in, so sage ich mal, böse gesagt, sehr öko angehauchten Supermärkten, oh die Gott. Barcodes auch nochmal quer durchgestrichen werden.
So weit kaufe ich grundsätzlich
nicht. Diese Linien ja sonst irgendwie Antennen für Böses sind oder was weiß ich was. Das klingt für mich sehr ähnlich mit dem Namen Entstören.
Ich unterstütze gerne Bioprodukte und faire Landwirtschaft und sowas, aber sobald man mit Demeter oder, das darf ich nicht sagen, ich meinte nicht Demeter, ich meinte anthroposophischer Landwirtschaft und so einem ESO-Schwurbel da um die Ecke kommt, dann mache ich dann einen Bogen drum. Und wenn man dann die Leute sagen so, also unterstützt du die ausbeuterische Großlandwirtschaft? Nein, tue ich nicht. Ich finde nur den Schwurbel kacke. So, aber ja, Narben verursachen nämlich Störfelder in deinem Körper. Das ist, Zitat, kaum zu glauben, die Narbe speichert
ja,
alle...
Kaum zu glauben.
Denn das ist ein Zitat. Ein Zitat. Ich sage, das ist nicht von mir. Ich möchte damit niemals... Shit, das ist im Internet, dann, dass ich das mal gesagt habe. Kaum zu glauben, eine Narbe speichert alle Erlebnisse im Zusammenhang mit ihrer Entstehung im Zellgedächtnis. Ja. Die Umgebung, die Ursache und sogar damalige Emotionen. Das weiß die Narbe alles.
Boah.
Ja.
Ziemlich kluges Ding.
Und damit sind Brüche, Operationen, Verbrennungen, Tattoos, Piercings, Achtung, und sogar Impfungen wirken vernarbend und können Störungen in deinem Organismus bewirken. Die hauen hier die volle Klaviatur einfach einmal durch. Ich fand das mit den Impfungen dann noch zum Schluss, wo ich mir dachte, so, das stand bescheinlich bis vor einem halben Jahr noch
nicht. Genau, das habe ich
das
auch
kann ich nicht nachprüfen,
Gedanke.
Aber, weißt du, das ist so, ich will ja immer glauben, dass es sowas nicht geben kann, ne? Und dann lese ich sowas und ich denke mir, das kann man sich doch nicht ausdenken, ne? Vor allen Dingen nicht, dass man sich eine Sache nimmt, sondern du haust dann einfach die ganze ESO-Schublade. Du machst einmal auf in diese Truhe, greifst einmal so rein und streust das über deine Sache drüber. Aber es ist immer irgendwie das Gleiche. Narbengewebe ist meist fester, härter und wenig durchblutet als das ursprüngliche Gewebe.
Ich bestätigen.
Diese verklebten Schichten schränken deinen Lymphfluss ein und können deine Energie stauen.
Bis zum Lymphfluss stimme ich auch noch überein. Energiefluss bin ich raus.
Oft entstehen erst nach einigen Jahren Folgeerscheinungen, zum Beispiel Wetterfühligkeit, chronische Schmerzen oder Gelenkeinschränkungen. Weißt du? Und wenn ich sowas wieder lese, und warum sage ich, das ist Schwurbel und lasse mir nicht anhören, ja, vielleicht haben die Leute was. Das ist ein ultimatives Heilsversprechen, weil Wetterfühligkeit, chronische Schmerzen oder Gelenkfühligkeit, das sind die Folgeerscheinungen, die jetzt sofort oder irgendwann auftreten kann. Das ist so, jeder hat mal gesagt, oh, jetzt tut mir hier was weh, jetzt tut mir da weh, oh, das ist das Wetter und sowas. Ah, das muss die Narbe sein. Weil das ist, also, ne? Da es gibt keine konkrete Wirkfolge, kein gar nichts. Narbe ist einfach scheiße. So, aber jetzt deshalb... Oh shit, jetzt habe ich gegen das Mikro gehauen. Das musst du vielleicht rauskürzen. was kannst du selbst tun, um die Narbe zu entstören? Weil du kannst das natürlich von einem Profi machen lassen, kannst aber auch selber dagegen was tun, wenn du deinen Energiefluss wieder ans Laufen bringen möchtest. Hast du eine natürliche Creme da?
Ja.
Dann solltest du die nehmen... auf die Narbe tun und sternförmig massieren. Jetzt frag mich bitte nicht, wie das aussieht, etwas sternförmig zu massieren.
Das fällt mir auch gerade, aber okay.
Du sollst mit deinen Fingern ganz leicht abschnittsweise die Narbe so nach außen ziehen. Aber ganz wichtig, dass du anschließend deine Stirn und deinen Hinterkopf mit beiden Händen berührst. Bis du das Gefühl hast, dass es reicht.
Ich möchte, wenn ich das höre, meinen Kopf so fest wie möglich gegen eine Wand schlagen, bis ich merke, dass es reicht.
Ja, bei mir wäre das quasi sofort. Gerne kannst du das auch wiederholen, dann wird es nämlich besser.
Ah.
Ja. Da könnte man jetzt ein Tusch hinsetzen. Tätä. Ja.
Boah, nee.
Narben sind kacke. Man kann auch was optisch dagegen tun. Aber ernsthaft, die armen Narben für all seine Probleme verantwortlich zu machen, ist auch ein bisschen unfair. Das Problem ist, dass sie sagen, hier kannst du das jetzt auch mal normal machen, aber sie weisen natürlich auch dahin, dass du irgendwas mit Kurkuma kaufen kannst, damit es dir besser geht, und dass du natürlich zu deinem Osteopathen oder Kinesiologen rennen kannst, der dir dafür dann Geld abnimmt, um da magisch drüber zu streichen mit einem Rosenquarzstößel. Die verkaufen sie nämlich auch noch. Und da wird es dann nämlich, wenn's, solange du es nur selbst machst, ist es für mich, kann ja jeder machen, was er möchte, aber sobald die dann Geld dafür nehmen, hört es bei mir auf. Und deshalb wollte ich, warum ich das eigentlich jetzt ausgegraben habe, wieder so eine lächerliche Sache, nur nicht, ich wollte nicht nur, dass wir uns darüber lustig machen können, sondern ich wollte auf die Seite psiram.com hinweisen. Das ist nämlich eine Art Wiki, wo einige Skeptiker, und ich meine jetzt mit Skeptiker Leute, die wissenschaftlich korrektes Denken mögen und nicht meinen, sie wären skeptisch, weil sie die Weltverschwörung begriffen haben, dass da quasi alles reingeschrieben haben, was so Pseudowissenschaft und Esoterik und Verschwörungstheorien betrifft. Quasi mit, wer steckt dahinter, was beschreibt das, wo kann ich mich vielleicht auch informieren dazu.
Wo kann ich mich dagegen impfen?
wo kann ich mich dagegen impfen? Das ist quasi das Anti-Vax, das Vakzin dagegen, ja. Gegen den Schwurbel. Da kann man dann einfach mal draufkommen, also psiram.com. Man muss nur aufpassen, die ganzen Schwurbler sind ja nicht blöd oder sowas. Es gibt davon auch so Copycats, wo das dann verdreht wird. Cheeky, ne?
Mhm.
Wofür steht Psiram, wollte ich noch sagen, Pseudowissenschaft, irrationale Überzeugungssysteme, alternative Medizin.
Mhm. Na dann. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich meine, das mit dem Narben hier regelmäßig eincremen und massieren, das ist ja wirklich so, wenn du das regelmäßig mit einer geeigneten Salbe machst, dass du dadurch die Narben, sage ich mal, ein bisschen aufweichen kann, sodass sich eben zum Beispiel keine Kontrakturen oder sowas bilden.
Natürlich.
Das ist halt auch nur sehr begrenzt möglich, aber da ist ja durchaus was dran. Aber dass irgendwie die entstört oder Wetterfühligkeit, um dann mit
Energiefluss
Hand auf Stirn und Hinterkopf, ja. Bis es reicht, das ist Baller.
Aber genau das ist ja der Punkt, wo es dann so wegdriftet. Es gibt ja auch so Narbenroller oder sowas, wo man um die dann halt flacher zu kommen. Das ist ja vollkommen in Ordnung, wenn man die kosmetisch ein bisschen aufhübschen möchte oder sowas oder durch Creme halt, das, mein Gott, das kann man ja auch alles machen. Das ist ja nicht so. Aber dann zu Leuten zu sagen, Narben speichern die Emotionen, die du dabei gefühlt hast, als du dich verletzt hast und stören deinen Energiefluss und das solltest du schleunigst behandeln, da geht es dann doch ein bisschen zu weit. Für meinen das Geschmack.
Stimmt. Das stimmt.
Ja.
Nee.
Jetzt habe ich uns wieder auf vollkommen neue Höhen des Schmurbels
gebracht. Ja, super.
Ne?
Echt.
And you see where this is going.
Mhm. Zum Glück sind wir nicht flugunfähig.
Exakt.
Ja,
genau. Bring uns mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.
Genau. Also meine Causa Obscura. Flugunfähig habe ich sie genannt. Und zwar geht es dabei um einen 57-jährigen Patienten, der sich beim Hausarzt vorstellt und davon berichtet, dass er seit ungefähr 4 Jahren immer wieder, wenn er an Bord von einem Flugzeug sitzt, an zeitweiligen Paralysen, also letztendlich Lähmungen von der rechten Gesichtshälfte leidet, begleitet mit Ohrenschmerzen auch auf der gleichen Seite. Sobald die Reiseflughöhe allerdings erreicht ist, lässt das meistens nach, dieses Problem. Und ja, das Gehör an sich ist unauffällig, also er hat keine Hörstörung in dem Sinne, dass er schlechter hört. Und er behilft sich bei so Flügen dann auch immer damit, dass er eben abschwellende Nasentropfen oder Nasenspray nimmt und halt so Druckausgleichmanöver und Gähnen macht, um letztendlich davon diese Lähmung, sag ich mal, um die zu mildern und die Ohrschmerzen auch zu verringern. Daraufhin wird der Patient erstmal untersucht. In der allgemeinen und neurologischen Untersuchung ist alles unauffällig. Auch die ausgiebige Untersuchung vom Gehör ist unauffällig und zeigt keinen pathologischen Hinweis auf irgendwelche Anomalien oder Ähnliches. Sonstige irgendwie Ohrnebenhöhlen oder Nasenoperationen werden vom Patienten verneint und auch die Blutabnahme, also die Labortests, sind auch allesamt vollkommen unauffällig. Was wird also als nächstes gemacht? Der Typ wird einmal in die Röhre geschickt.
Das macht er ja gerne.
Genau. Es wird einmal ein MRT mit und ohne Kontrastmittel gemacht vom Kopf- und Halsregion. Dabei zeigte sich keine Auffälligkeit, also kein irgendwie Hirntumor oder sonstige Raumforderungen oder Anomalien, die da irgendwie für verantwortlich sein könnten. Allerdings zeigte ein daraufhin noch durchgeführtes CT, also eine Röntgenschichtaufnahme vom Schädel, eine ganz, ganz kleine Loslösung vom Gesichtsnerv von dem knöchernen Kanal, durch den der verläuft. Und genau, also eine ganz kleine Ablösung von dem Nervus facialis, wie er auf schlau heißt, also im Gesichtsnerv.
Auf schlau.
aus dessen knöchernen Kanal. Daraufhin überweist der Hausarzt den Patienten zum Hals-Nasen-Ohrenarzt und der entschließt sich, aufgrund auch dieser Drucksymptomatik und den Ohrschmerzen, dem Patienten ein Paukenröhrchen einzusetzen. Paukenröhrchen ist nichts anderes als ein ganz kleines metallenes Röhrchen, was ins Trommelfell eingesetzt wird und damit dann zu einer Verbindung zwischen Mittelohr und Außenwelt.
Wegen dem Druckausgleich.
Genau, damit okay. Eben, das macht man, wenn die eustachische Röhre, die sonst in den Rachenraum geht und dort für Druckausgleich, zum Beispiel bei Gähnen oder eben diesem Druckausgleichmanöver sorgt, wenn die irgendwie verlegt ist oder durch Vernarbung oder sowas halt nicht mehr funktioniert, dann macht man das auch mit dem Paukenröhrchen. Und siehe da, auch 6 Monate nach dem Eingriff hatte der Patient nie wieder Probleme mit irgendwie so Gesichtslähmung oder Ohrschmerzen beim Fliegen. Und letztendlich ist, also dieses Phänomen nennt sich Facial Barrel Paralysis, also letztendlich Gesichtsdrucklähmung.
Gesichtsdrucklähmung.
oder Lähmung des Gesichts durch Überdruck, ist wahrscheinlich schöner umschrieben. Die Ursache dafür ist tatsächlich noch gar nicht wirklich bekannt oder geklärt, aber man hat eben herausgefunden, dass so minimale Dehiszenzen in diesem knöchernen Kanal vom Gesichtsnerven...
Ablösung heißt das, oder?
Ja, genau. Also Ablösungen damit vergesellschaftet sind häufig. Man weiß aber nicht genau, warum diese kleinen Ablösungen dann wirklich Probleme machen. Man weiß auch nicht, woher die kommen. Und die sind in der Regel da und vergrößern sich auch nicht oder so. Aber durch eben so das Einsetzen von so einem Paukenröhrchen wird das Problem meistens behoben und auch sonst haben die Patienten sonst dann keine Probleme in der Regel.
Schönes Beispiel wieder für Ursache und Wirkung. Genau. Keine Ahnung, tut.
Genau. Diagnosis exiovantibus. Eine Diagnose durch erfolgreiche Therapie sozusagen.
Ah, schön, okay. Wenn es dem Mann hilft.
Ja. Genau, das war mein Flugunfähig.
Also, ja, für mich hatte das sich jetzt irgendwie logisch angehört nach dem Motto, wenn du dann da so einen Druckunterschied hast, irgendwie, dass dieser losgelöste Nerv dann irgendwie vielleicht an die Innenseite dieses Knochenröhrchens gedrückt wird und dann oder so irgendwie.
Ja, aber normalerweise, also der Nervenkanal an sich ist durch Druck unbeeinflusst eigentlich oder okay. Nicht beeinflussbar.
Also müsste das eher quasi nur quasi über eine weitere Verbindung miteinander zusammenhängen. Also bei Leuten, bei denen der Nerv da irgendwie locker ist, kann das bei nicht funktionierendem Druckausgleich irgendwie dazu führen, dass...
Ja. Wie gesagt, es ist eigentlich auch, also warum es diese Deszenzen, also diese Ablösung gibt, ist nicht geklärt. Und warum die dafür sorgen, weiß man auch nicht. Und warum auch ein Druckausgleich hilft, weiß man da halt auch nicht. Weil eben, es gab schon mal auch die Theorie, dass wenn da eben, sag ich mal, ganz minimalste Ansammlungen von Luft oder so sind in diesen Ablösungen, das gab es auch schon die Theorie, dass wenn du dann eben aufsteigst und sich die Luft dann ausdehnt und eben durch Druckausgleich nirgendwo hin kann, dass dadurch dann eben der Nerv komprimiert wird. Was dagegen spricht, ist halt, dass wenn du einen Druckausgleich machst, der letztendlich ja keine Auswirkung auf diese Ablösung hat, dass es dann wieder besser wird.
Ich weiß gar nicht, warum ich noch zu Ärzten gehe. Ihr ratet auch nur.
Nicht nur.
Nicht nur. Manchmal haben wir auch Bücher, in denen was Schlaues drinsteht. Genau.
So ungefähr. Ja.
Verrückt.
Meine Causa Obscura für diese Folge.
Ja, ist auch eigentlich eine Happy Story.
War wirklich obskur, ne?
Ja, weil es halt so überhaupt nicht, also, keine Ahnung, das ist wie, wir haben einen Serientäter, wir haben quasi jemanden festgenommen, wir wissen aber, dass der nicht der Mörder war, aber aus irgendeinem Grund haben die Morde aufgehalten.
Ja, genau. Keine Ahnung. Genau, so ungefähr.
Das könntest du keinem als Polizeiarbeit verkaufen.
Och.
Wenn es funktioniert.
Eben. Ich würde es schon probieren.
Oh mein Gott. Ja. Aber jetzt ist er ja flugfähig.
Jetzt ist er flugfähig, genau. Schön. Und damit sind wir, glaube ich, auch durch, oder?
Ja. Unsere anderthalb Stunden, wir werden gut.
Passt. Wir werden gut. Wir lernen.
Was hast du denn heute gelernt?
Oh, ich habe gelernt, dass...
Oh Gott.
Ich habe gerade überlegt, ob mir noch irgendein Quatsch einfällt zu der SpaceX-Rakete, aber okay. So spontan fällt mir jetzt nichts Lustiges ein. Nee, ich habe gelernt, dass diese tolle Magnesium-Anhydrid-Power-Paste...
Magnesium-Hydrid war es einfach.
Hydrid. Ne? Ah, nicht Anhydrid. Stimmt, das war Methan-Anhydrid. Magnesium-Hydrid-Paste... Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Zukunft vielleicht doch in den Genuss von Brennstoffzellenautos kommen, etwas realistischer macht.
Ja.
Und bisher eigentlich, muss man ja sagen, zumindest so wie es den Anschein macht, die beste Lösung ist, um in Autos Wasserstoff zu transportieren oder mit zumindest kalkulierbarem Risiko. Kalkulierbareren, ja, okay. Risiko.
Oh Gott, es ist deine Zusammenfassung.
Ja. Und ich habe gelernt, dass Narben nicht entstört werden müssen, weil das Quatsch ist.
Oh Gott.
Ich akzeptiere diesen Schwurbel nicht.
Ich akzeptiere.
Ich sage Nein dazu.
Du sagst Nein dazu.
Ja.
Ich habe gelernt, dass du ein Problem mit unserem nicht vorhandenen Impfplan hast.
Ja.
Ja, dass ihr Mäuse quält. Für den guten
leider,
Zweck.
Leider auch, ja.
Für den guten Zweck.
Ja.
Dass wir bei der Juristerei uns noch ein bisschen auseinandersetzen müssen, um auf einen grünen Zweig zu kommen. Und dass ihr an Leuten rumdoktert, ihnen helft, aber nicht genau wisst, warum.
Ja, traurig, aber wahr.
Was heißt traurig? Dem Mann geht's ja besser.
Ja, das stimmt. Also... Das Ergebnis ist nicht traurig, der Weg dahin ein bisschen.
Wir wissen jetzt, was sie haben. Wir können ihnen allerdings nicht helfen. Das genau. Ist die andere Alternative.
So ungefähr.
Gut, dann...
Bringen uns mal noch raus.
Dann bringe ich uns raus. Ja, es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen auf dieser Welt. Die binäre Zahlen verstehen und die es nicht tun.
Ha.
Ich fand den gut.
Ja, okay. Also ja, doch, der braucht ein bisschen, bis er wirkt, aber.
Ja.
Ja, sehr schön.
Da müsst ihr jetzt, ne? Tata.
Jetzt, genau. Jetzt würde mich echt mal interessieren, wie viele von unseren Hörern den jetzt verstanden haben und wie viele nicht.
Ich bin für Feedback offen.
Kriegen wir eh nicht. Macht dir keine falschen Hoffnungen.
Doch, ich krieg das aber immer nur persönlich, weil die Leute Angst vor der Öffentlichkeit haben.
Ach. Angsthasen. Ja. Wir würden sie doch niemals öffentlich zerfleischen.
Nein, niemals.
Nein, sowieso nicht.
Okay, dann...
Es hat aufgehört zu schneien.
Achso, schönes Karneval, wollte ich sagen.
Genau, schönes Karneval. Viel Spaß beim Nichtfeiern.
Ja, genau.
Ja, wir hören uns in alter Frische in 2 Wochen wieder. Mal schauen, was ich bis dahin in dem Impfsündenpfuhl so getan habe.
Oh Gott.
Ja, und dann hoffentlich auch wieder mit neuen spannenden Themen aus der Medizin und Technik.
Ja.
Mach es gut bis dahin. Schönen Sonntag noch. Und ja, halt die Ohren steif.
Tschüss. Tschüssi.